ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Bastian Ripper, Postsiedler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Bastian Ripper, Sie sind Sozialpädagoge und hauptamtlicher Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins Zusammen in der Postsiedlung. Die Postsiedlung liegt im Darmstädter Westen und gehört zu Bessungen. Ist das richtig?
Ja und nein. Also im Prinzip fühlen wir uns natürlich alle als Bessunger. Allerdings ist der Darmstädter Westen eigentlich nochmal eine ganz eigene Angelegenheit.
Ist Bessungen was Gutes?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wenn Sie so strahlen und sagen, wir fühlen uns alle als Bessunger, ja, gehe ich mal davon aus, so wie Westendler?
Für die Frankfurter bestimmt und so in Darmstadt auch. Bessungen bezeichnet sich ja, der Kerbeverein sagt immer, die Elite Darmstadts, da ja Bessungen zuerst da war und dann Darmstadt kam und genau.
Aha. Gut. Wann ist denn diese Siedlung gebaut worden?
Ja, also zu der Zeit, wie Unternehmen, damals die Deutsche Bundespost, die es gab, es eine gute Idee fanden, Werkswohnungen zu bauen. Und das haben ja nach dem Krieg nahezu fast alle Firmen für eine gute Idee gehalten.
Ist heute noch eine gute Idee.
Und ist heute noch eine gute Idee. Leider durch die neoliberale Welle in den 90ern sind die ja meistens abgeschafft worden. Und 1949 wurde die gebaut. Bis 1953 und beheimatet dann die Arbeiter und Beamte der damaligen Bundespost.
Wie viele Menschen wohnten dort ursprünglich?
Also man kann sagen, dass ungefähr 3000 Menschen in der Kernpostsiedlung gelebt haben. Unser heutiges Quartier fassen wir ja deutlich weiter wie die historische Postsiedlung.
Wohnen Sie auch dort?
Ja, natürlich. Seit Geburt.
Also Sie sind so ein richtiger Postsiedler von Geburt an.
Stolz und erhaben, genau.
Sie sagen, das Gebiet hat sich erweitert. Wir sind bei den 3000 Leuten, die ursprünglich dort wohnten. Heute sind es 26.000, aber nicht in der ursprünglichen Postsiedlung, sondern auch drumherum.
Genau. Also das Gebiet, was wir heute sozusagen, wo wir uns zuständig fühlen, das ist der ist Darmstadt West und Altbessungen und da leben 26.000 Leute aktuell.
Wer ist denn Eigentümer überhaupt dieser Siedlung gewesen?
Eigentümer war schon immer die Bauverein AG, damals Bauverein für Arbeiterwohnungen. Und allerdings hatte die Deutsche Bundespost diese Wohnungen fest gemietet. Das heißt, dass eben dort nur Arbeiter und Beamte der Deutschen Bundespost leben konnten.
Also die Bauverein AG hat das gebaut und dann vermietet.
Genau.
An die Post. Mhm. Und 2011 wollte der Bauverein was Großes machen. Erzählen Sie doch mal.
Ja, also die Idee war schon groß. Natürlich zu dem Zeitpunkt gab es die Postsiedlung schon 60 Jahre und die Häuser waren dementsprechend alt. Und man kam auf die Idee in einem großen Masterplan, also angefangen hatte das schon 2000, dass man sagte, man möchte die gesamte Siedlung abreißen. Und durch wirklich sehr schicke und auch sehr teure Wohnungen, also Gentrification, wie man das heute neudeutsch nennt, ersetzen. Und das ist uns nach und nach vielen Bewohnern dort gedämmert. Und dann haben wir uns entschlossen zu handeln.
Das betrifft jetzt die 3000 Postsiedler.
Genau.
Die gesagt haben, ups, das können wir uns dann nicht mehr leisten.
Ganz genau.
Und was passierte dann?
Ja, dann hat sich erst in kleinen Schritten und dann spätestens im Jahr 2009 dann auch in größeren Schritten eine Mieterinitiative gegründet, deren Sprecher ich dann auch war, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass alle Menschen, die dort leben bleiben wollen, auch die Möglichkeit bekommen, dort leben zu bleiben. Und das haben wir dann durchsetzen können.
Wie?
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man so Initiativen macht, dass man erstmal weiß, man braucht gar nicht so viele Leute. Also man braucht eine kleine Gruppe von Menschen, die sehr entschlossen ist.
Also man braucht einen Bastian Ripper?
Nein, unter keinen Umständen. Man braucht entschlossene Leute. Und das ist vielleicht auch an der Stelle ganz wichtig zu sagen. Auch bei der Postsiedlung, im Moment stehen wir ja auch teilweise ziemlich im Fokus. An der Postsiedlung ist überhaupt nichts Besonderes. Sondern alles, was wir dort machen, kann in jeder Stadt, in jedem Stadtteil passieren. Und jetzt komme ich zurück zur kleinen Gruppe. Wenn eine kleine Gruppe von Entschlossenen da ist, die sich nicht so schnell entmutigen lässt, die sagt, okay, wir möchten hier eine Mieterinitiative gründen, wir kämpfen dafür, dass alle Leute, die hier wohnen bleiben wollen, hier wohnen bleiben können. Und das hat dann eine gewisse Ausstrahlung. Da gibt es Leute, die sich solidarisieren damit. Aber die Kernmieterinitiative war immer eine kleine Gruppe von 8 oder 10 Leuten.
Wie haben Sie das gemacht? Sind Sie auf die Straße gegangen, haben Schilder hochgehalten, sind Sie zur Stadt marschiert? Was haben Sie gemacht?
Ja, konkret. Also wir haben erstmal ganz viel Arbeit investiert in der ersten Zeit in die eigene Mobilisierung, dass eben jeder in der Siedlung von uns Bescheid wusste. Und da haben wir auf ein ganz altmodisches Mittel zurückgegriffen, was wir heute noch tun in großer Stückzahl, auf die Flugblattaktion. Das heißt, wir haben immer wieder die Neuigkeiten via Flugblatt verkündet, sodass wirklich jeder im Quartier das mitbekommen hat. Und dann sind wir der Politik buchstäblich auf die Bude gerückt. Wir waren überall da, wo sozusagen Politik und auch Bauverein zugegen war. Wir waren laut, wir waren wahrnehmbar. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ schnell zum Gesprächsthema wurden. Vor allem in der Kommunalwahl 2011. Das war doch ein großes Geschenk, dass da eine Kommunalwahl war, die wir für uns nutzen konnten.
Die Mieter haben sich gewehrt mit Erfolg. Das setzt Kräfte frei, oder? Wenn man so das Gefühl hat, ich, kleiner Mensch, kann etwas erreichen.
Ja, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit war letztendlich so der Gründungsmoment auch unseres späteren Vereins zusammen mit der Postsiedlung, weil die Motivation aller Beteiligten war riesengroß.
Wer hat die Flugblätter eigentlich bezahlt?
Na gut, es gab ja keine Kasse. Wir haben das alles aus unserer eigenen Tasche gezahlt. Also
diese 8 bis 10 Leute.
Und davon vielleicht nochmal ein kleinerer Teil. Also ich kann jetzt sagen, dass ich da schon einen 4-stelligen Betrag privat investiert habe. Jeder Cent davon war es wert.
2015 dann gründete sich der gemeinnützige Verein zusammen in der Postsiedlung. Das war aus der Erfahrung dieses Protestes gespeist, oder?
Genau. Also es waren mehrere Überlegungen. Zum einen natürlich haben wir festgestellt, ich wohne hier zwar schon eine ganze Zeit, aber in meiner direkten Nachbarschaft sind unglaublich großartige Menschen. Man lernt sich näher kennen, gerade wenn man zusammen kämpft, lernt man sich noch besser kennen. Da entstehen Freundschaften und Kontakte, die es ansonsten so gar nicht gegeben hätte. Und das war der Nährboden dafür, dass wir gesagt haben, wir möchten in einer kleinen Großstadt, wie Darmstadt ist, die natürlich auch dieses Maß an Anonymität aufweist, möchten wir gerne hier im Quartier etwas anders machen. Wir möchten der grassierenden Einsamkeit, gerade bei älteren Leuten, also es leben relativ viele ältere Personen auch in der Siedlung, dass wir dort Angebote machen, in denen man sich begegnen kann.
Wie fing es an mit dem Verein? Was taten die Vereinsmitglieder?
Zu Beginn stand gar nicht mal die Vereinsgründung, sondern wir haben uns verabredet. Also wir haben das Format des sogenannten Freitagscafés erfunden, dass wir gesagt haben, wenn etwas bestehen bleiben soll von der Mieterinitiative, braucht es Regelmäßigkeit. Und aus unserer Sicht die beste Regelmäßigkeit ist die einmal in der Woche. Und so entstand ein gemütlicher Kaffeetreff jeden Freitagnachmittag, den gibt es bis heute, wo man ganz unkompliziert zusammenkommen kann.
Und wie ging es weiter?
Direkt danach, motiviert durch den Erfolg, haben wir den Seniorinnen-Mittagstisch gegründet. Wir hatten dann auch ein kleines Ladengeschäft mittlerweile von der Bauverein AG, wo man dazu sagen muss, nach der ganzen Auseinandersetzung und dem Streit ist da eine bis heute großartige Zusammenarbeit entstanden. Vom Vorstand über die Abteilungsleitung bis hin zu den Mitarbeitern kann man sagen, da sind ganz viele ganz großartige Menschen dabei, wo auch ein großes Maß an Wertschätzung gegenseitig vorhanden ist. Und das führt dazu, dass der Bauverein ist der größte Vermieter in dem Gebiet, dass wir an vielen Stellen ganz hervorragend kooperieren.
Also aus Gegnern sind Freunde geworden. Oder klingt das jetzt zu pathetisch?
Nun, es war schon in dem Fall, wie wir dort begonnen haben und auch in der Auseinandersetzung, war es schon eine Gegnerschaft. Also ich glaube, ich darf das verraten. Der Bauverein hat sich sogar damals bemüßigt gefühlt, hat mir die ehemalige Pressesprecherin erzählt, dass sie ihre Stelle dort erhalten hat, weil der Bauverein in der Auseinandersetzung mit uns war. Das heißt, es wurde eine eigene Vollzeitstelle gegründet, um diese Auseinandersetzung mit uns zu gewährleisten.
Und jetzt sind Sie befreundet. Gut. Viele kleine soziale Treffpunkte wie Metzger, Bäcker, Buchladen, Eckkneipe sind in Städten und Dörfern verschwunden, ganz besonders in den Dörfern. Füllen Sie mit dem Verein diese Lücke, zumindest in Teilen?
Ja, das ist durchaus die Idee, dass wir sagen, wir wollen Taten statt Warten. Wir wollen nicht über Einsamkeit im Quartier reden oder über Anonymität in der Großstadt, sondern wir möchten ganz konkret etwas tun und haben wir über die Jahre, in der Regel ist es ja pro Jahr, haben wir jetzt ein größeres Projekt gegründet. Da ist ja unser Umsonstladen dazugekommen, auch ja, als sozialer Treffpunkt. unser Kiosk. Genau das ist unser Ziel. Wir wollen für soziale Begegnungen im Quartier sorgen.
Viele Menschen in diesem Land sind einsam. Wir haben gerade eine Einsamkeitsstudie gehört, beziehungsweise die ist veröffentlicht worden. Merken Sie das auch, Bastian Ripper, dass Menschen in der Siedlung einsam sind?
Ja, das merken wir sehr stark. Unser Verein betreibt seit mehreren Jahren die sogenannte soziale Hilfe, wo wir Einzelpersonen im Quartier helfen, vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen, ältere Menschen, chronisch kranke Menschen. Und wir merken das in einem sehr hohen Maß, dass Menschen keine Verwandtschaft vor Ort haben. Häufig sind das Leute, die dann, wenn sie Kinder haben, dann leben die in Hamburg oder München oder auch im Ausland, also ohne direkten Zugriff, die es vielleicht auch in ihren beruflichen Jahren versäumt haben, ein stabiles Freundennetzwerk aufzubauen und dann in der Rente feststellen, dass gar nicht so viele Leute da sind, zu denen sie soziale Kontakte aufbauen wollen. Einsamkeit ist ja das Gefühl, dass man real sich mehr soziale Kontakte wünscht, sie aber nicht hat. Und wir versuchen mit den Angeboten, da zumindest Treffpunkte zu schaffen. Und ich kann konkret sagen, bei unserem Senioren-Mittagstisch ist es auch so, dass da in diesen 7 Jahren, die wir das jetzt machen, unglaublich viele Freundschaften entstanden sind.
Wir haben auch gehört, dass Pflege immer teurer wird und die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben, auch aus Kostengründen und viele sich das gar nicht leisten können. Mhm. Denken Sie auch in diese Richtung, dass Sie Menschen das ermöglichen können?
Ja, also wir tun das schon ganz konkret. Gerade gestern hatten wir wieder eine große Renovieraktion. Also wir arbeiten mit der Baufeuerenergie auch so zusammen, dass wir da Möglichkeiten haben, wenn ältere Menschen zum Beispiel im 2. Stock wohnen oder im 3. Stock und dann die Treppen nicht mehr hochkommen, da muss das ja bei Weitem kein Grund sein, in eine Senioreneinrichtung zu gehen, sondern die Lösung kann auch darin liegen, dass man eine Erdgeschosswohnung im Quartier, also dort, wo man auch bleiben möchte, findet. Und dann stellen sich ja 1000 Fragen, zum Beispiel, wer renoviert denn die Wohnung? Und da ist unser Verein schon seit vielen Jahren aktiv. Und auch gerade gestern haben wir das wieder getan, dass wir eine Wohnung renoviert haben mit Ehrenamtlichen. Wir bezahlen das dann auch, wir bezahlen die Farbe und alles Weitere, was benötigt wird, so dass dann die Leute die Wohnung wechseln können und jemand anderes eben in den 2. oder 3. Stock zieht.
Der Verein zusammen in der Postsiedlung ist ein Nachbarschaftsverein. Was bedeutet bei Ihnen Nachbarschaft konkret?
Wir haben eine recht eigenwillige Definition von Nachbarschaft. Es gibt durchaus viele Leute, die uns aus anderen Stadtvierteln oder Städten, die fragen, kann man bei euch mitmachen, kann man in euren Einrichtungen sich engagieren? Und wir definieren Nachbarschaft so, dass man selbst in dem Quartier wohnen muss, um sich auch bei uns im Verein zu engagieren, weil wir die Feststellung gemacht haben, dass dieses persönliche Miteinander wohnen, miteinander sich engagieren, eine ganz große Nähe bringt und auch eine Unmittelbarkeit in der sozialen Begegnung. Und die wollen wir fördern. Das heißt, wir wollen auch bei den Mitarbeitern, es gibt einen 2. Verein, wo wir auch hauptamtliche Mitarbeiter haben. Und selbst dort gibt es sozusagen die Vorschrift, dass alle hauptamtlichen Mitarbeiter im Quartier leben müssen, um auch im Alltäglichen diese soziale Begegnung zu haben. Ich glaube, das sorgt dafür, dass man nah dran bleibt.
Und können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen für Nachbarschaftshilfe?
Ganz konkretes Beispiel. Ich nehme jetzt mal das von einer Seniorin, hochbetagt, 89 Jahre alt, der wir regelmäßig Sachen einkaufen. Also einmal die Woche kommt ein Ehrenamtlicher vorbei. Wir bringen natürlich dann auch die geliebte Zeitung mit. Dann gibt es eine Katze dort. Natürlich muss diese Katze auch zum Tierarzt. Und mit 89 macht man das nicht mehr so, wenn man auch keine Möglichkeit hat mit Auto. Und dann fahren wir natürlich auch die Katze zum Tierarzt, kümmern uns, wir begleiten Arztbesuche. Es gab eine OP an der Haut, da haben wir den Krankenhausaufenthalt begleitet, also inklusive der Weg dorthin, dass sie die Station gut findet, Besuche im Krankenhaus, der Weg zurück. Das heißt, wenn wir uns kümmern, dann sorgen wir schon für Rundum-Pakete.
Führen Sie auch Hunde aus?
Tatsächlich mit den Hunden, da haben sich immer bisher Nachbarskinder gefunden. Also jetzt unsere Aktiven konkret noch nicht, aber das würden wir machen. Also wenn es so wäre, würden wir das machen, klar. Mhm.
Gleich sprechen wir weiter und schauen mal, wofür Sie sonst noch so stehen, Bastian Ripper. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Herbert Grönemeyer. Das Stück Und immer vom Album Tumult beim Clubkonzert Berlin mit dem Berliner Kneipenchor. Was gefällt Ihnen daran?
Ja, es ist ein tolles Lied zum Thema Nachbarschaft. Und wenn man sich den Text anhört, ich finde es großartig, wie Grönemeyer das auf den Punkt bringt.
mein Hoffnungszimmer ist nicht gefegt. Oliver, wenn die Karawane zieht und dich nicht mitnimmt, mach ich den Unterschied. Tränen. Du bist das Beste, was es gibt. Alle Geschichtsbücher werden dich erwähnen. Daneben steht, er hat sie geliebt. Und immer, wenn dich der Korb abbricht, leg ich meine Arme einfach stark um dich.
Jeder braucht sein trautes Umfeld, keiner wohnt für sich. Jeder baut sein Heim als Schutz, zählt und baut, baut auf es, dich und mich. Musik von Herbert Grönemeyer. Das könnte Ihre Hymne sein, Bastian Ripper, oder?
Ja, gerade in der Corona-Zeit, muss ich sagen, war das schon auch Hymne, weil wir dort ganz besonders gefragt waren und uns auch nicht verkrochen haben, im Gegenteil. In der Corona-Zeit haben wir da, wir waren täglich unterwegs, um die Folgen abzupuffern.
Die Folgen, die in der Psyche der Menschen Schäden angerichtet hat, haben?
Gerade das. Also eine Sache, ich muss es kurz erzählen. Meiner Ansicht nach, wir haben auch einen kleinen Film drüber gedreht. Wir haben Konzerte vor den, gerade in der ersten Welle, wo viele Leute unglaubliche Angst hatten, das Haus zu verlassen, waren wir da einkaufen für 40, 50 Leute, es waren richtig viele. Und wir haben auch Konzerte gemacht, und zwar direkt von den Balkonen. Und da gibt es auf unserer Seite auch einen schönen Clip darüber, den man sich anschauen kann, wie das die Leute auch berührt hat. Wir haben zum Geburtstag gratuliert und ja, das hat allen Beteiligten sehr viel Freude gemacht und auch sehr viel Kraft.
Was haben Sie gesungen?
Wir hatten einen ganz tollen Liedermacher und haben Lieblingslieder. Es war ja eine Überraschung. Ich habe vorher etwas hinterhältig gefragt, was denn so die Lieblingslieder sind der Betroffenen. Und die haben wir dann direkt vor dem Balkon gespielt mit Verstärker. Und so hat auch die ganze Nachbarschaft etwas davon gehabt. Ja, das waren schöne Momente.
Schöne Idee. Heute zu Gast im HR2 Doppelkopf ist Bastian Ripper, ein Kümmerer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Waren Sie eigentlich ein fügsamer Schüler?
Das kann man nicht so behaupten. Im Gegenteil, es hat sich so ergeben, dass ich irgendwann auf einem recht konservativen Gymnasium gelandet bin, wo es eine ganz gute Schülervertretung gab. Und dort haben sich dann einige Dinge ergeben, dass eher das Gegenteil der Fall war.
Das heißt aufsässig?
Na, ich würde nicht sagen aufsässig, sondern ich würde mich als sehr konsequenten Menschen betrachten, dass wenn Ungerechtigkeiten im Raum stehen, der sozusagen seinen Mund nicht halten kann und sich auch organisiert. Und das hat sich auch schon damals so ergeben in der Auseinandersetzung. Und dann natürlich auch das frühe Engagement in einer Jugendumweltgruppe, in der BUND-Jugend. Das hat mich sehr geprägt.
Sie wirken heute so brav. Hatten Sie damals lange Haare?
Nein.
Nein.
Wird übrigens häufiger gesagt, wenn Leute sagen, ach, der Bastian Ripper, das war doch bestimmt ein Punker oder sonst wie gewesen. Ich war vom äußeren Erscheinungsbild, warum auch immer, habe das selber noch nicht analysiert, schon immer eher bürgerlich, einige sagen sogar bieder, aber die Inhalte waren es nie.
Sie sind mit 17 von der Schule gegangen. Was haben eigentlich Ihre Eltern dazu gesagt?
Ja, es war also auch schon ein Gegangen worden. Wie gesagt, es war eine sehr konservative Schule und die Lehrkräfte haben dann auch das Engagement und auch die Schulstreiks, die wir dort gemacht haben. Also wir haben dafür gesorgt, dass das mit PCB verseuchte Gebäude saniert wurde. Das haben wir erkämpft. Und da ich der Sprecher der Schülervertretung war für genau diese PCB-Frage und die Schulstreiks sehr erfolgreich waren, auch die Demonstrationen, und wir sind bis ins Büro des Oberbürgermeisters vorgedrungen, um das zu problematisieren, hat dazu geführt, dass ich nicht sehr wohl gelitten war. Und dann kam natürlich mit dazu, dass gerade Mathematik nicht so mein Fach war. Und dann hat man dem einen Punkt gesetzt und hat mich aus der Schule entfernt. Ja.
Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Die standen immer an meiner Seite. Also es waren ganz großartige, sind bis heute großartige Eltern, die immer solidarisch waren.
Was haben Sie dann gemacht? Mit 17 von der Schule geflogen, ist jetzt nur nicht gerade der Bringer. Was macht man dann?
Ja, tatsächlich war das dann auch eine ganz spannende Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich habe schon damals, Internet war ja da noch nicht so, aber es gab beim Arbeitsamt, gab es ein Programm am Computer, wo man so eingeben konnte, was man gerne mag. Und tatsächlich war die Frage eigentlich, hätte ich gern studiert, aber war ja nicht, mit einem wirklich hundsmiserablen Realschulabschluss, der mir gerade noch so attestiert wurde, mit, ich glaube, 3,8 oder 3,9. Also es war nichts, mit dem man irgendwie wedeln konnte und sagen konnte, hier bin ich. Und dann bin ich tatsächlich in der Erzieherausbildung gelandet. Damals waren das 5 Jahre mit Vorpraktikum. Und genau, und da bin ich recht gut. Also sagen wir es mal so, kann ja hier offen sein. Es war klar, die Erzieherausbildung wird mich nicht so stark fordern. Ich habe das gut hinbekommen. Es hat auch viel mit meiner Haltung zu tun gehabt, mit Menschen zu arbeiten. Aber ich hatte nebenbei Zeit, um täglich in verschiedenen politischen Gruppen meine Arbeit weiterzumachen. Das war auch der Fokus. Die Ausbildung war eher nebenher.
Um das zu ergänzen, Sie haben nebenbei auch das Fachabitur nachgeholt und Sozialpädagogik studiert und zogen 1997 als damals jüngster Stadtverordneter ins Darmstädter Stadtparlament ein. Da waren Sie 22 und parteilos, standen aber auf der Kommunalwahlliste der Grünen, Bastian Ripper. Wie haben Sie die Kommunalpolitik erlebt?
Also ich dachte natürlich aus dem Engagement, die Grünen hatten mich ja gefragt, weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon in der Lokalpresse einigermaßen bekannt war. Und da war die Frage, willst du jugendpolitischer Sprecher werden für uns hier im Stadtparlament? Da habe ich natürlich gesagt, spannend, und dachte so ein Stück weit naiv, man könnte da dann auch die Dinge, die ich so in der bewegungsorientierten Linken so meine Themen waren, die könnte ich auch im Stadtparlament weiter fortsetzen. Ich glaube, in der Dynamik waren die Grünen etwas überrascht und man hat mich ja dann auch nach einem Jahr schon, nachdem ich dann, kann ja auch sagen warum, die damalige Wohnungsdezernentin der Stadt war eine Grüne, und ich habe dann zusammen mit einem obdachlosen Aktivisten, ganz großartiger Mensch, habe ich mir einige Unterkünfte der Stadt Darmstadt für Obdachlose persönlich angeschaut. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ich glaube, das hat vorher noch keiner gemacht und auch die Dezernentin war wahrscheinlich nicht da. Das war eine ganze Reihe von Kleinstunterkünften. Und dann habe ich die fotografisch dokumentiert und habe das in der Fraktionssitzung auf den Tisch gelegt, vergrößert. Damals war ja noch alles Analogfotografie. Und habe gesagt, schaut mal her, unsere Dezernentin macht das schon seit ganz vielen Jahren und ich war jetzt dort und schaut mal, wie es da aussieht. Ja. Und ich dachte in meiner Naivität, ich habe da jetzt was aufgedeckt und jetzt wird alles gut. Ja. Aber der Fall war, dass ich in einer wirklich rüden Art und Weise abgekanzelt wurde, wie ich denke hier als Neuling, die Unverschämtheit besitzen könnte, hier unsere eigene Dezernentin so zu kritisieren. Und das war die erste Erschütterung und kurz danach hat man mich dann auch ausgeschlossen, wegen anderen Dingen noch. Aber ich muss es noch erzählen, sämtliche von den Unterkünften, die ich damals kritisiert habe, sind alle geschlossen worden. Es waren 4 Stück und alle 4 sind geschlossen worden mit einem Jahr Abstand. Ja.
Und gab es dann bessere neue?
Ja, natürlich.
Ja. Also einfach nur bessere zu schließen, wäre ja kein Erfolg.
Ja, es gab bessere neue. Ja.
Sie waren Mitbegründer der Anti-AKW-Gruppe Stadtpiraten. Und im Herbst 1997 war Castor-Alarm und die Stadtpiraten mobilisierten an Darmstadts Schulen. Sie öffneten Klassentüren und riefen zur Teilnahme an Blockadeaktionen auf. Das betraf auch die Klasse 6D der Justus-Liebig-Schule. Das waren 11-Jährige. Da war richtig Feuer unterm Dach, oder?
Ja, also wir haben das natürlich mit der Schülervertretung zusammen gemacht, da waren wir alle organisiert auch. Und diese Schuldemonstration, die gab es häufiger damals, es war also nicht nur einmal. Es war eben so, dadurch, dass ich meistens das Megafon hatte und vorne ranging, das war gar nicht mal so gewünscht, sondern es hat sich so entwickelt. Und dann haben wir natürlich alle Schüler aufgefordert, dass jetzt so eine ganz junge Klasse dabei war, diese Frage, die hat sich bei mir gar nicht gestellt, weil ja klar war, die ganze Sache war abgesichert, da konnte auch nichts passieren. Man muss dazu sagen, ganz am Ende, wir hatten also auch Inhalte organisiert, der langjährige Leiter der Reaktorsicherheitskommission der Bundesrepublik Deutschland, ja, war er damals natürlich noch nicht, der Michael Seiler vom Öko-Institut, der es dann später geworden ist, dann auch unter der rot-grünen Regierung, der stand am Kranichsteiner Bahnhof auf dem LKW und wir haben dort wirklich einen 1A-Physikunterricht gemacht, nämlich wie funktioniert ein Kernkraftwerk, warum gibt es Castortransporte, das heißt alles, waren mehrere hundert Schüler, die mitgegangen sind, die haben dort wirklich was gelernt. Aber natürlich, man hatte das Interesse, dem mir als grünen Stadtverordneten das zu skandalisieren. Die CDU hat es hervorragend gemacht zum damaligen Zeitpunkt, hat das skandalisiert und hat von Entführung gesprochen.
Sie sind schon mutig. Sind Sie immer noch ein kampfeslustiger Streiter, der Konflikte nicht scheut?
Also in der Selbstbeschreibung würde ich sagen, bis zum heutigen Tag.
Was gibt Ihnen die Kraft, so widerständig zu sein?
Ich glaube, die positive Erfahrung, dass man Dinge ganz real in einer guten Art und Weise verändern kann, wenn man Widerstand organisiert.
Sind Sie mit den Grünen wieder Freund?
Ja, schon lange. Also ganz interessant, ähnlich wie mit der Bauverein AG. Also ich habe auch bei diesem Fest, was wir dann damals gemacht hatten, wie dann auch diese Einigung da war bei der Mieterinitiative, habe ich mal den Satz gesagt, manchmal muss man sich streiten, damit es besser werden kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Satz. Und ich glaube, jeder kennt das auch. Mitunter muss mal Rauch aufsteigen und dass man sich dann wieder verträgt. Und bisher in allen Auseinandersetzungen, die wir auch in Darmstadt geführt haben, stand am Ende immer wieder die Versöhnung. Das heißt, es geht nicht darum, Gräben auszuheben, es geht ja um Inhalte. Ja? Inhalte zu vertreten, zu sagen, wir stehen hier für eine gewisse Position, ne? Sei es Rechte von obdachlosen Menschen oder sei es sozusagen für regenerative Energien. Am Ende geht es aber darum, nicht die Gräben auszuheben, sondern zu schauen, dass man wieder gut miteinander klarkommt. Und ich glaube, dieses Prinzip ist für eine Nachbarschaft ganz elementar. Auch dort gibt es ja widerstreitende Interessen, dass man sagt, am Ende muss man schauen, dass man gut miteinander lebt.
Bevor wir weiterreden, hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich das Lied Menschenfresser von Rio Reiser. Was bedeutet Ihnen das?
Also Rio Reiser und speziell dieses Lied ist meiner Ansicht nach ganz großartig und passt leider auch sehr gut zu dieser Zeit, wo aus meiner Sicht, Rio Reiser hat es Menschenfresser genannt, viele Menschenfresser weltweit unterwegs sind und er hat es schön auf den Punkt gebracht mit seinem Lied.
Menschenfresser, Menschen sind normal und meist sehr fleißig. Menschenfresser, Menschen wissen erst seit 33. Menschenfresser, Menschen sind oft ganz, ganz viele Väter. Menschenfresser, Menschen sind meist Überzeugungstäter. Menschenfresser, Menschen fressen Menschen selten selber. Menschenfresser, Menschen haben ihre tausend Helfer. Menschenfresser, Menschen dürfen niemals tun. Menschenfresser, Menschen haben schrecklich viel zu tun. Und wenn Menschenfresser weinen, tun ihnen alles schrecklich leid. Doch sie
über dich. Menschenfresser, Menschenfalten, wenn die Himmel nicht. Menschenfresser, Menschen stehen neben dir am Tresen. Menschenfresser, Menschen sind es immer nicht gewesen. Menschenfresser, Menschen sind Menschenfresser. Menschenfresser, Menschen bringen bis zum Felden.
Musik von Rio Reiser. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Bastian Ripper, Netzwerker. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Bastian Ripper, kommen wir nochmal auf die Postsiedlung. Wir haben vorhin gehört, wie es angefangen hat. Wer engagiert sich denn da? Sind das hauptsächlich Seniorinnen und Senioren? Also Sie sind um die 50, leicht überschritten die 50. Was sind das für Altersgruppen, die sich da engagieren?
Dankenswerterweise hat es sich so entwickelt, dass tatsächlich wir sagen können, dass die ganze Gesellschaft der Postsiedlung dort abgebildet ist. Das heißt, wir haben sowohl Menschen in den 20er Jahren, die mit dabei sind, bis hin Menschen in der Mitte des Lebens, mit Familie und mit Kindern, aber auch viele Seniorinnen und Senioren. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dass alle mit an Bord sind und alle sich dort auch engagieren in verschiedenen Bereichen. Es gibt zum Beispiel unser Kiosk 1975, einen Retro-Charakter. Da sind natürlich viele Leute, die die 70er in voller Blüte noch selbst erlebt haben und sich dort engagieren. Und in anderen Bereichen sind es eher jüngere Leute, manchmal auch gemischt, also es ist ganz unterschiedlich.
Dieses Wasserhäuschen, was hat es damit eigentlich auf sich? Das ist ja im Retro-Stil wieder ins Leben zurückgekehrt. Was bieten Sie da an? Was war die Idee dahinter?
Also wir sind generell der Ansicht, dass ein großes Drama unserer Zeit der Wegfall der kleinen sozialen Orte ist. Das sind kleine Supermärkte, kleine Buchläden, aber auch die Kioske. Es gab 6 Stück direkt in der Postsiedlung drumherum und keins davon war mehr da gewesen. Und jetzt haben wir wieder eins, nämlich eins, was 30 Jahre lang leer gestanden hat, wirklich in einer ganz architektonisch tollen Art und Weise. Und das haben wir mit vieler und großartiger Unterstützung der Stadt saniert. Und das ist jetzt zu altem Glanz wieder auferweckt worden, im Retro-Stil, weil wir sagen, die Kioske hatten in den 70ern ihre beste Zeit und die lassen wir wieder auferstehen.
Und was gibt es da zu kaufen?
Zum Beispiel knapp 40 Süßigkeiten, die es auch in den 70ern schon gab. Es gibt weiße Mäuse, es gibt Kirschlutscher, es gibt Afrikola, es gibt Luna.
Ahoi-Brause.
Ahoi-Brause, selbstverständlich. Und vieles mehr, sodass man etwas eintauchen kann, kulinarisch. Und das Beste, was passieren kann und auch regelhaft passiert, es kommen viele Leute, ist, dass man dort ein schönes Schwätzchen halten kann. Jetzt im Winter auch mit Glühwein natürlich. Wir haben ganzjährig geöffnet. Das heißt, man kommt dort zusammen. Im Sommer sitzt man auf Bierbänken dort. Und wir haben einen neuen sozialen Ort für das Quartier geschaffen.
Wie oft hat das Häuschen geöffnet?
3-mal die Woche. Alles von ehrenamtlichen Betrieben. Wir sind Montag, Donnerstag und Samstag haben wir geöffnet, nachmittags. Und das läuft jetzt seit 1,5 Jahren ziemlich gut.
Dafür gab es einen Preis.
Ja, wir haben den Hessischen Denkmalschutzpreis gewonnen. Zumindest bei mir war es so. Ich hatte wirklich an alles gedacht, aber den Denkmalschutzpreis hatte ich noch nie auf meinem Radarschirm. Und dann haben wir einen ganz tollen Denkmalpfleger in der Stadt, der auf uns zukam und sagte, was ihr hier macht. Und auch mit diesem tollen Kiosk. Und dann haben wir eine Bewerbung geschrieben mit seiner Unterstützung. Und dann sind wir tatsächlich dann auch in der Kategorie Ehrenamt Sieger gewesen.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Im Mai 2024 haben Sie ein Biotop eingeweiht. Was ist das denn?
Ja, also wir haben ein tolles innerstädtisches Biotop, 2000 Quadratmeter groß. Es war so, dass dort ein Haus abgerissen wurde und es sollte eigentlich ein schickes, neues Haus an der Stelle entstehen. Naja, und dann haben wir uns etwas informiert und mit der unteren Naturschutzbehörde dort zwei Bäume ausgemacht, wo eine Fledermauskolonie im Sommer immer zu Hause ist.
Ich dachte, Sie haben Lurch gefunden.
Wir haben tatsächlich schon geschaut, ob noch andere Dinge da sind. Und das hat dazu geführt, dass die beiden Bäume unter Schutz gestellt wurden und das eben dort nicht mehr gebaut werden konnte. Fand jetzt der Bauträger nicht so richtig super, aber am Ende haben wir uns auch hier geeinigt und haben einen Vertrag abgeschlossen und haben dort in dieser Abrissgrube des ehemaligen Hauses hat sich eine große Wildbienenkolonie, es sind über 20 verschiedene Wildbienen, eingenistet und viele andere mehr. Und da betreiben wir jetzt im nachbarschaftlichen Netzwerk, also mit Pflege auch und mit naturpädagogischen Angeboten für Kindergärten, für Schulen, machen wir das ganze Jahr über Programm.
Sie haben sich geeinigt mit dem Bauträger. Da bin ich mal gespannt. Wie sah denn die Einigung aus?
Ja, also das ursprüngliche Grundstück gehörte der Bauverein AG. Deswegen war es dann ganz einfach, da wir uns ja sehr gut verstehen. Also es sollte eigentlich verkauft werden an jemand anderen, konnte dann nicht mehr verkauft werden, weil eben diese beiden Bäume passenderweise in der Mitte des Grundstücks stehen. Und dementsprechend haben wir dann mit der Bauverein AG und beide Seiten profitieren. Der Bauverein profitiert davon, weil wir natürlich auch immer wieder deutlich machen, dass wir das nur machen können, weil wir hier so gut unterstützt werden. Und das Quartier profitiert, weil es auch eine kleine Naherholungsoase geworden ist.
Und die Bienen.
Und die Bienen. Und viele andere Tiere auch.
Ja. Als nächstes kommt die kleine Kneipe, ehrenamtlich geführt, eher oldschool als modern. Wie wird es aussehen?
Wir hatten irgendwann die Idee, also auch dort eine Analyse, über 20 kleine Kneipen und Gaststätten sind in Bessung und im Darmstädter Westen in den letzten Jahren geschlossen worden. Viele für immer. Bedeutet, es gab einen Rückbau, die wurden dann zu Wohnungen umgewandelt, wie eben so der Gang der Zeit ist aktuell. Das führt aber dazu, dass diese Orte nicht mehr da waren. Und dennoch, und wir haben festgestellt, dass gerade bei den älteren Männern im Quartier, also bei unserem Senior-Mittagstisch, bei anderen, kommen häufig 70-80% der Besucherinnen sind Frauen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn ältere, alleinstehende Männer erreichen? Und dann war relativ schnell die Idee da zu sagen, naja, also wir möchten eigentlich da eine kleine Kneipe aufmachen, wo man einfach hinkommen kann, einfach da sein kann, ehrenamtlich geführt. Dann haben wir eine Gaststätte angeboten bekommen aus Worms, 100 Jahre alt, und haben die in wirklich einer irren Arbeit, haben wir diese Gaststätte ausgebaut mit Theke und mit Co. und haben die nach Darmstadt verbracht und jetzt ebenfalls mit ziemlich viel Arbeit in die örtlichen Gegebenheiten eingefügt. Und deswegen wird dort eine richtig urige Kneipe öffnen.
Mit Jukebox?
Ja. Das eine ergibt das andere. Es gibt einen ganz, ganz tollen Menschen, der in einem Nachbarort von Darmstadt lebt und unsere Arbeit mitbekommen hat, der eine tolle Jukebox hat, die er uns jetzt kostenfrei als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt.
Und kann man dann da ein Bier trinken und eine Bulette essen?
Ja, also unser Verein ist ja sozial-ökologisch engagiert. Es wird dann eine vegetarische Bulette werden an der Stelle. Oder vielleicht auch ein saures Gurkenglas oder solche Dinge, die es ja früher gab. Ja klar, also man kann dann zukünftig, das ist geplant, ein Bierchen trinken, einen Kaffee trinken, die Jukebox bedienen und das Allerwichtigste, soziale Kontakte knüpfen und dort einfach reingehen, vielleicht ohne, dass man jemanden kennt. Und spätestens, wenn man das dritte oder vierte Mal da war, hat man jemanden kennengelernt.
Was ist denn bitte ein Negerholiker?
Ja, Negerholiker, ein ganz großartiges Wort. Stammt nicht von uns, sondern ich habe es aus der Lokalpresse. Ich glaube, das ist so ein Zeitphänomen. Negerholiker sind Menschen, die grundsätzlich Dinge immer nur negativ sehen. Wahrscheinlich kennt jeder das aus dem eigenen Freundes- oder auch Familienbekanntenkreis, wo Leute nur in der Lage sind, die jetzige Welt in negativen Tönen zu zeichnen. Und das macht etwas mit einem. Und ich glaube, man könnte jetzt so ein bisschen provokant sagen, zusammen in der Postsiedlung ist eine Initiative zur Vermeidung, selbst Negerholiker zu werden. Nämlich durch solidarische Nachbarschaft führt man Leute zusammen und das führt dazu, dass auch die eigene Stimmung eine bessere wird. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der heutigen Zeit, dass man deutlich macht, es lohnt sich, sich zu engagieren. Man kann Dinge verändern, im Kleinen, vor Ort. Sagen immer, dort, wo wir jetzt stehen, dort können wir Dinge verändern. Wir können sie nicht in Amerika oder in der Türkei oder in Russland, aber hier direkt vor Ort können wir sehr wohl etwas verändern und darum geht's. Deswegen auch der Kampf gegen den Negerholismus, genau, an der Stelle.
Der Arbeitskreis Demokratie und Vielfalt bietet Argumentationstraining an gegen rechtsextreme Gewaltparolen und Fake News. Beinhaltet das auch linksextreme Gewaltparolen?
Wir stehen da nicht zur Verfügung, dass wir links und rechts gleichsetzen. Aber natürlich ist es so, dass wir uns grundsätzlich gegen Gewalt und gegen die Ausübung von Gewalt gegen Menschen aussprechen. Wir tun dieses Argumentationstraining darum anbieten, weil wir der Ansicht sind, dass wir diese verkürzte, menschenfeindliche Denkweise, die in Teilen einzieht, nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus, dass man dem wirklich von Anfang an Paroli bieten muss. Und deswegen bieten wir Argumentationstrainings an, dass man sich das auch traut und dass man laut sagt, nein, das geht so nicht.
Bastian Ripper, sehen Sie Ihre Arbeit auch als Stärkung der Demokratie an?
Aber ganz, ganz stark. Also das ist eine der wichtigsten Dinge. Wir machen das sehr ernsthaft, teilweise auch mit unseren Postsiedlungs-Ghostbusters gegen Mieterhöhungen, auch, wo auch immer unsere ultimative Waffe ist, dort das Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, für die Demokratie einzustehen und auch dafür laut zu werden und den vielen, die demokratische Grundrechte in Abrede stellen, denen entschieden entgegenzutreten und zu sagen, stopp, so geht das nicht, wir verteidigen hier die Werte des Grundgesetzes.
Ihr Motto lautet Taten statt Warten, haben Sie vorhin auch schon gesagt. Wie bringen Sie Menschen dazu, etwas zu tun, sich zu engagieren?
Ich glaube, am Ende des Tages, und das ist auch der große Vorteil von einer ehrenamtlichen Initiative, wo so viele Leute ihre Freizeit einbringen, die können ja alle jeden Tag sagen, sie machen nicht mehr mit. Wir bringen sie dazu, indem es unglaublich viel Spaß macht, bei uns mitzumachen. Das merkt man auch, die bleiben alle dabei, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wer einmal mitmacht, der bleibt an Bord, weil er merkt, dass sein eigenes Tun so viel Positives in Bewegung setzt im Quartier. Man sieht das an den Menschen, die wir unterstützen. Man sieht das am Kiosk, man sieht das im Umsonstladen, man sieht das beim Senior-Mittagstisch. Ist ja auch eine große Gruppe, die da jeden Mittwoch kocht. Und wir bekommen dieses direkte Feedback und das führt zu guter Laune und zu Freude. Und das führt wiederum dazu, dass mehr Leute dazukommen.
Macht das gute Beispiel Schule?
Wir würden uns durchaus wünschen, dass da noch mehr Menschen in Quartieren auf die Idee kommen, so etwas zu versuchen. Und wir würden uns vor allem wünschen, dass man dieses Feld von Quartier- oder Gemeinwesenarbeit nicht mehr nur großen sozialen Organisationen oder auch den Kirchen überlässt, sondern dass man sagt, die Leute, die selbst in einem Quartier wohnen, sind unserer Ansicht nach diejenigen, die sowas auch machen sollten. Weil dadurch wird es authentisch, es ist eine echte nachbarschaftliche Solidarität und darum geht's. Also nicht im Auftrag, sondern selbst etwas vor Ort machen.
Für Sie, Bastian Ripper, ist die Postsiedlung kein Leuchtturmprojekt. Warum nicht?
Weil ich glaube, dass wenn man allzu sehr selbst davon spricht oder auch selbst davon ausgeht, man sei Leuchtturm, dass das dazu führt, dass es andernorts nicht ausprobiert wird.
Weil es zu hoch ist. Der Leuchtturm ist zu hoch.
Ich glaube, Leuchttürme sind am Ende schon toxisch. Es muss dazu führen, dass Leute selber den Mut haben und auch diese kleinen Schritte, die am Anfang notwendig sind, dass man die macht. Und das macht man nur, wenn man nicht zu viel Ehrfurcht hat vor anderen Dingen.
Mit Ihrer langen Erfahrung, was geben Sie Menschen mit auf den Weg, die etwas zusammen auf die Beine stellen wollen?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man konkret anfängt, dass man nicht den Fehler macht, zu lange zu planen, sondern dass man Dinge im Prozess entwickelt. Das heißt, wenn man anfangen möchte, der erste Schritt ist immer, ein Begegnungsformat zu schaffen, wie auch immer das aussieht, auch wenn man keine eigenen Räume hat. Und dann kann man sehen, wie es weitergeht. Nicht so viel Gehirnschmalz investieren, was alles passieren könnte, sondern konkret anfangen und aus der Praxis heraus Dinge weiterentwickeln.
Was wünschen Sie sich?
Dass wir irgendwann in ganz vielen Darmstädter Stadtvierteln Initiativen haben, die für Demokratie und Vielfalt einstehen, die solidarische Nachbarschaft voranbringen.
Das war ein schönes Schlusswort, aber eine Musik haben wir noch, und zwar Under Pressure von David Bowie und Freddie Mercury. Was hat es damit auf sich?
Ein großartiges Lied, auch ein Mutmachlied für mich selbst. Wir stehen unter Druck, die Demokratie steht unter Druck und es geht darum, gegenzuhalten und nicht einzuknicken. Und Under Pressure ist die Hymne dafür.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Bastian Ripper für dieses Gespräch über den Zusammenhalt in einer Siedlung, der auch dazu dient, die Demokratie zu stärken. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Slashed and torn.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.